Ja, wir feiern Abendmahl. Warum? Weil Jesus ja auch seinen Jüngern schon gesagt hat, dass sie das immer wieder tun sollen. Aber was bedeutet denn eigentlich Abendmahl zu feiern? Was gibt es da überhaupt zu feiern? Welche Symbolik steckt da vielleicht drin? Und was meint Paulus, wenn er schreibt, dass wir darauf achten sollen, dass wir es nicht unwürdig einnehmen? Also Fragen über Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen und das in Bezug auf den Abendmahlstext von 1. Korinther 11, das ist ja der, den man wahrscheinlich meistens so in den Kirchen hört. In der Bibel, wenn man sich mit Texten beschäftigt, ist ja immer, oder nicht immer, aber manchmal gut zu wissen, was steht eigentlich vorher, was danach, also in welchem Kontext steckt das Abend, jetzt hier, in welchem Kontext steckt dieser Abendmahlstext. Weiß jemand, was in 1. Korinther 11 im ersten Abschnitt steht, vor dem Abendmahl? Welches Thema? Da geht es um die Frau im Gottesdienst, um die Haartracht oder Kopfbedeckung, je nachdem, wie man es übersetzt. Und was kommt nach dem Abendmahlstext, 1. Korinther 12 bis dann 14, langer Teil über Liebe auch, eingebettet ins große Thema der Geistesgaben. So, jetzt kann man fragen, ja, Frau, Haartracht, Gottesdienst, Geistesgaben und in der Mitte kommt jetzt plötzlich was über das Abendmahl. Warum greift überhaupt hier plötzlich das Thema Abendmahl auf? Weil, wie so häufig im 1. Korintherbrief, Paulus Thema nach Thema in dem Sinn abarbeitet, wo er entweder von den Korinthern gehört hat, dass es Probleme gibt, oder wo er selber Dinge beobachtet hat, wo er sagt, hier muss ich mal Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Und so kommen im 1. Korintherbrief viele Themen relativ losgelöst voneinander vor, die einfach eben abgehandelt werden, und so ist es auch hier. Es hat jetzt nichts mit dem Text davor und danach zu tun. Trotzdem muss man sich fragen, warum greift jetzt hier das Thema Abendmahl auf? Weil es in Korinth auf eine nicht ganz so gute Art und Weise gefeiert wurde, auf eine Art, die die Gemeinde nicht gestärkt hat, weil es halt eine schlechte Weise war. Lasst uns aber zuerst mal schauen, was Abendmahl oder Paulus spricht vom Herrenmahl oder Mahl des Herrn, was das generell ist. Und dann im zweiten Teil der Predigt gucken wir mal die konkrete Problematik in Korinth an. Dazu lese ich mal, du darfst gerne mal weitermachen, die ganz bekannten Einsetzungsworte, eben ohne das davor und danach, das schauen wir dann in der zweiten Runde an. Das sind die Verse 23 bis 26. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Steigen wir gleich mal ein mit der Frage, ja, was ist denn eigentlich das Abendmahl? Ich möchte da mehrere Punkte aufgreifen. Das eine ist, zuerst ist es mal ein Erinnerungsmahl. Also Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Also wenn wir Abendmahl feiern, dann gedenken wir an das, was an Gründonnerstag, an Karfreitag, an Ostersonntag geschehen ist. Wir denken an den Leidensweg Jesu und wir denken an seine Erhöhung. Wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, denken wir auch daran, wie das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er gefangen wurde. Wir werden also durch die Feier des Abendmahls ein Stück in diese Zeit damals mit hineingenommen. Also es ist erstens mal ein Erinnerungsmahl. Dann haben wir zweitens, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Also Jesus hat es mit seinen Jüngern zusammen gefeiert und normalerweise feiern wir ja nie Abendmahl alleine. Jesus im Kreis seiner Jünger, wir normalerweise im Kontext des Gottesdienstes oder vielleicht auch mal in einer Kleingruppe, wie zum Beispiel im Hauskreis oder mal einem Männerabend oder was weiß ich. Und dass wir im Abendmahl das Brot einander weiterreichen oder auch den Kelch, gut, jetzt mit den einzelnen Kelchen handhaben wir es ein bisschen anders, aber symbolisiert im Prinzip, wir sind alle gleich im Sinne von, keiner von uns ist irgendwie besser, geistlicher, wichtiger oder näher an Jesus dran als der andere. Wir sind Geschwister auf Augenhöhe, die wir uns gegenseitig Brot und Wein reichen. Losgelöst von Geschlecht, von Alter, von sozialem Status, von Herkunft oder was weiß ich. Jesus ist der Herr und wir sind Geschwister. Und darum darf bei uns ja im Prinzip auch jeder das Abendmahl austeilen. Es ist nicht an ein Amt gebunden oder ich bin nicht irgendwie wegen Theologiestudiums irgendwie besser qualifiziert, Abendmahl auszuteilen. Nein, im Abendmahl, das drückt es nochmal so deutlich aus, sind wir alle gleich. Ein dritter Punkt, es ist ein Verkündigungsmahl. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dieser Satz kommt nur hier in der Abendmahlsüberlieferung von Paulus vor, nicht in den Evangelien, ist aber eigentlich auch klar, weil dieser Satz hat Jesus nicht gesagt, sondern hier ist ja von ihm schon in der dritten Person die Rede. Also hier ist jetzt, oder der Satz davor endet das, was Jesus gesagt hat, und das ist jetzt eine Erklärung, eine Deutung von Paulus, dass wir mit dem Einnehmen des Abendmahls den Tod des Herrn verkündigen. Wie verkündigen wir denn beim Abendmahl den Tod des Herrn? Ich denke, hier sind vor allem die begleitenden Wortverkündigungen gemeint. Also die Worte, die dann Anke als Erklärung vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagt, oder die Gebete, die wir rund ums Abendmahl sprechen, die machen unmissverständlich klar, dass der Tod des Herrn eben ganz im Zentrum vom Abendmahl steht. Aber nicht nur der Tod, der Satz geht nämlich weiter, er verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Also viertens, es ist auch ein Hoffnungsmahl. Wir nehmen Brot und Wein in der Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt, und das geht natürlich nur, weil er ja auferstanden ist. Wir feiern, oder wenn wir Abendmahl feiern, dann drücken wir die Hoffnung aus auf seine Wiederkunft und damit auch auf Heilung dieser Welt, auf die Wiederherstellung, indem dass er das Böse richtet und für alle Mal vernichtet, indem die Opfer zu ihrem Recht kommen, sie aufgerichtet werden, auch das steckt im Wort richten drin, im Gericht, hier wird auch aufgerichtet, hier wird wiederhergestellt, hier wird geheilt und rehabilitiert. Und noch ein fünfter Aspekt zum Abendmahl. Jesus stiftet mit diesem Mahl ja den neuen Bund. Das heißt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also Jesu Hingabe in den Tod symbolisiert diesen neuen Bund. Sie haben das ja eigentlich ein Passamahl miteinander gefeiert, und beim Passamahl erinnert man sich auch daran, wie das damals beim Auszug aus Ägypten war, als man hier das Blut vom Lamm genommen hat, die Türrahmen bestrichen hat, damit der Todesengel dran vorbeigeht, und dass er eigentlich so der erste Schritt war in diesen neuen Bund, der dann am Berg Sinai gestiftet wurde. Und so erinnert jetzt dieses Blut von Jesus an den neuen Bund. Und damit wird Jesus sozusagen zum Gastgeber, er lädt den Menschen zu sich an den Tisch ein und jetzt hier im neuen Bund eben auch losgelöst von nationaler Herkunft. Der neue Bund basiert nicht mehr auf Abstammung, sondern auf der Vergebung der Sünden. Und das hat Matthäus in seiner Überlieferung, ist das ganz klar drin. Nur dort steht dieser Gedanke der Vergebung explizit drin. Bei Matthäus heißt es, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also dafür ist Jesus bis zum Äußersten gegangen, hat sich selber hingegeben, er hat alles aufgegeben, um sich uns zu schenken. Also Abendmahl bedeutet, ich bin eingeladen an den Tisch des Herrn, eingeladen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, eingeladen, zu ihm zu kommen, meine Sünden vergeben zu lassen, frei zu werden von meiner Schuld und von Scham. Und darum haben wir als Leitung auch letztes Jahr euch darüber informiert, dass wir zum Beispiel auch in Bezug auf die Kinder allen das Abendmahl anbieten wollen, wenn die Eltern das mit ihren Kindern zu Hause besprechen. Denn wenn Jesus an seinen Tisch einlädt, wer sind wir dann, dass wir manche davon ausschließen? Jetzt könnte man aber die Frage stellen, ja, aber muss man denn nicht gläubig sein, um am Abendmahl teilzunehmen? Da können wir zuerst mal fragen, okay, wo fängt denn überhaupt der Glaube an? Jetzt gerade bei Kindern, wo kann ich sagen, jetzt hast du es genau verstanden, jetzt weißt du, was im Abendmahl drinsteckt, jetzt ist dein Glaube würdig, nach vorne zu kommen. Oder man könnte fragen, ja, muss nicht vorher ein klares Bekenntnis erfolgen, Jesus ist mein Herr. Ich würde sagen, dass der Gottesdienstbesuch und das nach vorne kommen zum Abendmahl, das ist das Bekenntnis in dem Moment. Also wenn jemand das Bedürfnis hat, sich diesem Jesus zu nähern, indem er zu einem Gottesdienst kommt, indem er sich aufmacht nach vorn, um Abendmahl einzunehmen, dann ist das sein Bekenntnis. Und wer bin ich, dass ich ihm die Einladung Jesu verwehre, weil ich vielleicht den Eindruck habe, er hat aber noch nicht ganz alles verstanden oder er hat noch nicht so eine klare Entscheidung getroffen, wie ich das gerne von ihm hören würde. Und seit wann sehe ich in das Herz eines Menschen? Ich glaube, wir müssen langsam von diesem alten Verständnis wegkommen, dieses immer trennen, es gibt ein Drin und Draußen. Da gibt es eine kleine Menge, die sind drin und es gibt eine große Menge, die sind draußen und da gibt es einen klaren Cut. Ich glaube, dass diese Überzeugung uns nicht weiterführt. Ich sehe das mehr, es gibt nicht ein Drin und Draußen, es gibt eine Richtung. Wir sind auf dem Weg zu Gott. Und ich glaube, zumindest für uns Menschen gibt es keine klare Linie, die man unbedingt überschreitet haben muss, damit man endlich zu Gott gehört. Nein, wir sind auf dem Weg, diesen Gott besser kennenzulernen. Wir sind auf dem Weg, uns immer mehr diesem Jesus anzunähern. Und da gibt es kein Drin und Draußen. Im Sinne von, jetzt kann ich sagen, ja, jetzt bin ich drin, ich habe es jetzt geschafft. Jetzt kann ich mich auf die faule Haut legen. Jetzt weiß ich ja, wer oder wie Gott ist. Ich merke, dass das nicht mehr mein Verständnis ist. Ich glaube, Jesus lädt jeden Menschen zum Abendmahl ein. Und sind wir ehrlich, wer mit diesem Jesus nichts zu tun haben will, der nimmt das Abendmahl nicht, geschweige denn, der kommt gar nicht erst in Gottesdienst. Aber wer in sich diesen Wunsch oder Drang verspürt, daran teilzunehmen, sich an den Tisch des Herrn zu setzen, weil er merkt, da ist was dran an diesem Gott, da packt mich irgendwas, dann ist er meines Erachtens eingeladen. Denn es ist doch ein Versöhnungsfest. Gott will Sünden vergeben, das steckt ja beim Abendmahl drin. Warum sollte ich ausgerechnet den Sünder vom Abendmahl ausschließen, der irgendwo eine Sehnsucht nach Gott hat? Oder warum sollte ich den Kindern sagen, wisst ihr, Gott hat euch ganz, ganz dolle lieb, aber bei seinem großen Versöhnungsfest, da dürft ihr noch nicht teilnehmen. Da seid ihr nicht eingeladen am Tisch des Herrn. Da dürft ihr nur zuschauen. Ist das nicht irgendwie seltsam? Machen wir damit eigentlich nicht eine Zweiklassengesellschaft in der Christenheit auf? Die einen, die dürfen, und die anderen, die wollen zwar, aber dürfen nicht. Ist das wirklich im Sinne von Jesus? Jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist doch genau gemeint mit diesem unwürdigen Einnehmen vom Abendmahl. Also dass Menschen das Abendmahl einnehmen, die eigentlich sich noch gar nicht ganz bewusst sind, was da alles drinsteckt, die vielleicht noch nicht eine ganz klare Entscheidung getroffen haben, die man vielleicht auch so sagen würden, die macht sich ja in der Taufe dann fest. Und dass genau dieses unvorsichtige Einnehmen so gefährlich ist, dass man damit vielleicht sogar die Ehre Jesus verletzt. Mal Klammer auf, warum sollte Jesu sich in seiner Ehre verletzt fühlen, wenn sich Menschen an seinen Tisch setzen, wenn Menschen seine Gegenwart suchen? Hat nicht Jesus zu seiner Zeit, als er auf der Erde war, ständig mit Menschen Tischgemeinschaft gehabt, wo die Frommen gesagt haben, ja, aber das geht gar nicht. Die sind das nicht würdig. Klammer zu. Ich denke, es wird Zeit, jetzt mal die anderen Verse anzuschauen, weil dieser Gedankengang steckt in diesen Versen, die ich vorlese, zu keinem Prozent drin, nicht zu einem. Wir lesen mal die Verse 20 bis 22 und dann noch die Verse 27 bis 34. So aber, wie ihr nun zusammenkommt, ist das Essen gar kein Mahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine hungert, der andere ist schon betrunken. Habt ihr denn keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Dann kommt der Text, den ich vorher gelesen habe. Und dann geht es weiter. Darum, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder und dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, also nicht, was das Abendmahl bedeutet, sondern was der Leib bedeutet, der Leib Christi, der isst und trinkt sich zum Gericht. Darum gibt es bei euch viele Kranke und Gebrechliche. Darum sind auch einige schon entschlafen, also sprich gestorben. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, so kämen wir nicht ins Gericht. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so werden wir zurechtgebracht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Weitere aber regle ich, sobald ich komme. Kleine Androhung, oh je. Das Weitere regeln wir, wenn dann der Papa nach Hause kommt. Ja, ja. Also wir kommen hier zum Grund, warum Paulus überhaupt dann die Abendmahlsüberlieferung aufgreift. Weil es Probleme in der Gemeinde gab. Da Paulus nur kurze Hinweise gibt, ist es für uns gar nicht ganz so leicht zu rekapitulieren, was eigentlich die Situation damals war, wie sie jetzt genau Abendmahl gefeiert haben. Aber die Ausleger sind sich einig, dass der Gegensatz zwischen Arm und Reich das zentrale Problem war. Man bräuchte jetzt viel mehr Zeit, um da jetzt wirklich alles im Detail anzuschauen. Kann man in einer Predigt gar nicht gewährleisten. Aber ich stelle mal die zwei gängigsten Interpretationen dar, wie es wohl damals in Korinth war. Also die einen Ausleger, die glauben, dass die Reichen, die in dem Sinn tagsüber gar nicht wirklich arbeiten mussten, die haben sich schon eher getroffen. Und anstatt, dass sie auf die Geschwister warten, die arbeiten mussten, oder auch auf die Sklaven, die erst am Abend kommen durften, haben die einfach schon mit dem Essen begonnen. Weil zur Zeit von Paulus hat man das Abendmahl eingenommen mit einer kompletten Mahlzeit. Und wenn dann die ärmeren Geschwister, die arbeiten mussten, kamen, da haben die Reichen, die waren schon satt gegessen, schon an- oder betrunken, und die Armen mussten hungern und war alles schon weggefuttert. So, das wäre das eine Szenario, was sein könnte, wie es war. Andere Ausleger verstehen den Text ein wenig anders. Das hat unter anderem damit zu tun, wie man zwei griechische Wörter übersetzt. Wer da ins Detail gehen möchte, können wir gerne hinterher nochmal das anschauen. Jedenfalls glauben jene Ausleger, dass es, ich sage mal, eigentlich noch perverser war. Sie glauben nicht, dass die Reichen früher begonnen haben, sondern dass man gemeinsam gegessen hat, aber dass jeder das gegessen hat, was er mitgebracht hat. Also sprich, die Reichen haben ihr üppiges Essen ausgepackt und gegessen, während die Armen fast nichts oder vielleicht eine Scheibe Brot oder so dabei hatten. Das heißt, während die Armen eine sehr kärgliche Mahlzeit gegessen haben, aßen die Reichen ihre üppige Mahlzeit, ohne davon etwas abzugeben oder zu teilen. Letztlich spielt es keine Rolle, was jetzt genau historisch war, weil das Grundproblem ist bei beiden dasselbe, nämlich die fehlende Solidarität. Die Reichen beschämen mit ihrem Verhalten die Armen. Und das führt zu Spaltungen. So schreibt Paulus schon in Vers 18 davor: Vor allem höre ich, es gebe, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch. Also der Egoismus und die Rücksichtslosigkeit der Reichen ist der Grund, weshalb Paulus so hart urteilt. Sie kommen nicht zusammen, um gemeinsam oder in Gemeinschaft mit anderen Christen dieses Herrenmahl einzunehmen, sondern sie kommen zusammen, um sich einfach satt zu essen, ohne sich darum zu kümmern, ob andere Geschwister als arme Schlucker deklassiert und damit beschämt werden. Und darum, das ist eigentlich der einzige Grund, bringt er dann die Abendmahlüberlieferung ins Spiel und er macht deutlich, dass Jesus das Brot und den Wein mit seinen Jüngern geteilt hat. Also er als Gastgeber hat nicht einfach für sich das Brot und Wein gegessen, sondern er hat es mit seinen Jüngern geteilt. Es war ein wirkliches Gemeinschaftsmahl. Nur darum erwähnt Paulus hier die Abendmahlsüberlieferung. Nicht, weil die Korinther irgendwie das theologisch missverstanden haben oder weil es Menschen zu sich genommen haben, die vielleicht noch nicht geistlich weit genug waren. Nein, weil es in Korinth zu Spaltungen geführt hat, weil es eben kein wirkliches Gemeinschaftsmahl war. Weil entweder die einen schon viel früher angefangen haben zu essen oder eben, weil die einen, sag mal, die Spare Ribs hatten und die anderen ein hartes Stück Brot und man nicht geteilt hat. So schreibt ein Ausleger: Unwürdig ist nicht der Sünder, der seine Sünden bekennt, sondern der Christ, der den benachteiligten Bruder und die hilfsbedürftige Schwester brüskiert und der die Chancen zum opferbereiten Einsatz für andere ignoriert. Also dieser Missstand, diese Geringschätzung der Glaubensgeschwister, das ist für Paulus ein Vergehen an der Heilstat Christi. Nach Paulus missachtet man damit die Gemeinde Gottes und man beschämt die, die nichts haben. Und darum, schreibt er, macht man sich schuldig am Leib des Herrn. Und der Leib des Herrn ist ja die Gemeinde. Das heißt, wenn ich einzelne Mitglieder aus der Gemeinde beschäme, dann mache ich mich schuldig am Leib des Herrn, weil jedes einzelne Mitglied diesen Leib ja ausmacht. Es geht also um asoziales Verhalten, um Beschämung von Geschwistern und um fehlende Einsicht, miteinander zu teilen und auch füreinander zu sorgen. Und darum sollen Besucher, die nur essen und trinken wollen, die sollen das einfach zu Hause machen, zu Hause bleiben und dort essen. Also so spricht das Thema Abendmahl auch die Sorge um arme Geschwister in der Gemeinde an, auch wenn das ja bei uns jetzt völlig getrennt ist, unser Essen vom Abendmahl. Aber zum Beispiel auch im Jakobusbrief kommt diese Thematik auf, diese Spaltung zwischen Arm und Reich. Und dort werden die Empfänger, die werden ganz schön scharf dafür kritisiert. Und ich glaube, auch heute ist es ja letztlich ein aktuelles Thema. Wie begegnen wir uns? Auch bei uns gibt es Leute, die haben weniger, es gibt Leute, die haben mehr. Begegnen wir uns trotzdem auf Augenhöhe als Geschwister? Oder machen wir Unterschiede? Haben gut situierte Leute bei uns mehr zu sagen als Ärmere? Schenken wir Menschen, die beruflich erfolgreich sind, die vielleicht studiert haben oder ein eigenes Unternehmen, schenken wir denen mehr Gehör als einem einfachen Arbeiter? Vielleicht kann man das Thema auch noch weiter fassen. Wie gesagt, Paulus spricht oben generell von Spaltungen. Wo trägt unser Handeln oder unsere Form vom Abendmahl oder auch unsere Identität als christliche Gemeinde dazu bei, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen oder beschämt werden? Wie gesagt, dieses Drin und Draußen, was früher gerade auch in Freikirchen so ganz wichtig war, frage ich mich, brauchen wir das wirklich? Ist es wichtig oder am Ende sogar eher schädlich? Und so im Rückblick, kirchengeschichtlich, gerade auch eben Geschichte der Freikirchen, habe ich manchmal den Eindruck, ist das eher schädlich. Immer dieses, wir entscheiden, wer ist drin und wer ist draußen. Ich glaube, das überlassen wir lieber Gott. Der kennt die Herzen, der weiß, wo jeder einzelne Mensch steht. Paulus geht also so weit, nochmal die letzten Verse, geht dann am Ende so weit, dass er sagt, aufgrund dieses asozialen Fehlverhaltens sind einige unter euch krank geworden und sogar gestorben. Also wie man das drehen und wenden will, also Paulus deutet das dann hier als ein Gerichtshandeln Gottes. Das ist schon harter Tobak und das kommt in seinen Briefen sonst nirgends anders vor, so direkt, bei keinem anderen Thema wie hier. Also nicht im Blick auf die zu Prostituierten gehen, wie wir das in Kapitel 5 lesen. Auch nicht bei der Frage, wie sich Frauen im Gottesdienst beteiligen dürfen. Auch nicht bei der Frage, ob die Auferstehung denn schon stattgefunden hat oder ob es überhaupt noch kommen wird. Da waren in Korinth manche auch andere Meinungen und gesagt, die Auferstehung ist schon lange geschehen. Andere haben gesagt, die kommt gar nicht. Auch nicht bei der Frage, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Nein, nur hier ist Paulus der Meinung, dass manche Krankheiten und manche Todesfälle als Gericht Gottes gedeutet werden müssen. Finde ich schon interessant, dass das nur bei diesem Thema vorkommt. Das macht meines Erachtens deutlich, was für eine große Schuld es ist, wenn man innerhalb der Gemeinde eben zum Beispiel aufgrund von Reichtum oder von Ansehen der Menschen beurteilt und dadurch Geschwister beschämt werden. Damit macht man sich am Leib Christi schuldig. Und das gilt es letztlich vor allem zu prüfen, bevor wir Abendmahl einnehmen. Wie sind wir gerade als Gemeinde, als Gemeinschaft unterwegs? Wie stehen wir zusammen? Wie sorgen wir füreinander? Sind wir auf Augenhöhe miteinander oder gibt es Gefälle oder Spaltungen? Übernehmen wir Verantwortung füreinander? Also das sind die Fragen, die es eigentlich im Kontext dieses Textes zu prüfen gilt. Und nicht so sehr, ist mein Glaube gerade wieder auf dem richtigen Weg, bin ich 100% Leidenschaft eingestellt oder bin ich gerade mit Gott am Ringen oder bleibe ich heute lieber am Platz sitzen, weil ich mir gestern im Internet was angeschaut habe, was ich hätte lassen sollen, oder ich komme nicht, weil ich heute Morgen mein Kind ungerechtfertigt angeschnauzt habe. Auch wenn diese Dinge falsch sind, das ist aber nicht das Thema von Kapitel 11. Das heißt nicht, dass man vor dem Abendmahl sich nicht Zeit nehmen soll, auch so, die eigenen Sünden durchzugehen und vor Gott abzulegen. Aber das hat eigentlich nicht viel mit diesem Text zu tun. Kommen wir zum Schluss. Ich verstehe das Abendmahl also in erster Linie als eine Einladung Gottes, an seinen Tisch zu kommen und mit Gott Tischgemeinschaft zu haben. Und das ist möglich, weil Jesus sein Leben hingegeben hat, weil sein vergossenes Blut zum Bundeszeichen geworden ist. Und in diesem neuen Bund ist uns Vergebung widerfahren. Und so darf sich jeder immer wieder fragen, nehme ich diese Einladung wahr?